was mir an einer Tafel in der Sommerfrische passierte. Ich möchte so gerne imponieren und eine gute Figur abgeben. Ich weiß theoretisch genau, was ich zu tun habe. In der Praxis aber versage ich regelmäßig. Die geringste Kleinigkeit gibt mich der hilflosesten, tapsigen Schüchternheit preis. Gott, fürchte ich mich immer vor dem Augenblick, als Eingeladener, natürlich verspätet, den Speisesaal eines Hotels, wenn die gemeinsame Tafel schon begonnen hat, zu betreten. Das Essen hatte schon begonnen, als ich zitternd den Speisesaal des Goldenen Bären zum ersten Mal betrat. Ich hatte mich mit besonderer Sorgfalt angezogen, um mich bei der Tafel in günstiger Weise vorzuführen. Von meinen weißen Flanellhosen mit messerschneideartigen Bügelfalten erhoffte ich eine besondere Wirkung, einen vollen, durchschlagenden Erfolg. Man war schon an der Suppe. Das Suppengeschlürfe verstummte plötzlich. Alles schaute mir entgegen. Ganz unten an der Tafel wies man mir einen Platz an. Ich machte eine Verbeugung nach vorn. Da saß ein Ehepaar mit einem 4-jährigen Jungen in einer weißen Matrosenbluse. Nach links ging einen bärtigen deutschen Mann in Wollwäsche und mit einer Troddel am Hals heraus. Als ich saß, ging das Suppengeschlürfe wieder munter weiter. Ich schaute die Tafel hinauf. Oben am Kopfende saß breit ein dicker Herr mit einem roten Gesicht und einem goldenen Kneifer. Dann fielen mir 2 magere Damen auf, mit bescheidenen runden Haarknützchen als Frisur hinten im Nacken und im Rücken abstehenden Korsetts. Die eine mit einer Elfenbeinbrosche, die andere mit einer großen Kamelbrosche mit dem Bild der Königin Luise. Neben ihren Tellern standen Medizinflaschen und eine Schachtel mit Pillen. Ein junger Mensch mit Mitessern im Gesicht, der vor lauter Angst entsetzliche Mengen Brötchen aß, saß neben ihnen. Schräg mir gegenüber, neben dem Ehepaar mit dem Jungen, saß eine dicke, gefährlich dicke Dame in einer seidenen Bluse mit Spitzeneinsatz, der man ansah, dass sie viel Geld gekostet hatte, am Halse ein großes, mit Brillanten besetztes Hufeisen. An den dicken Fingern und in den Ohren nochmals Brillanten. Es gab Suppe mit langen Fadennudeln. So lange Nudeln hatte ich noch nie gesehen. Die Dinger mit einer gewissen Grazie zu verschlingen, ist immerhin nicht ganz leicht. Vom Löffel flutschten sie zurück in die Suppe oder auf das Tischtuch oder auf meine Rockaufschläge. Viele blieben auch am Kinn und an den Backen hängen und bildeten einen wallenden Bart. Ich wurde nervös. Die Leute guckten schon. Der Junge mir gegenüber lachte laut und stopfte sich mit den Fingern die Nudeln klumpenweise in den Mund. Seine Mutter sagte: »Das ist ein echtes süddeutsches Gericht.« Jetzt war mir ein Nudelwirrwarr auf den Boden gefallen, meine Füße verwickelten sich darin, ich strampelte mit den Beinen, um mich aus der glitschigen Umschlingung zu befreien, trat dabei unter den Tisch, dass die Teller hochsprangen. Ich wurde immer nervöser. Jetzt hing mir eine lange Nudel am Mund heraus. Ich sog, ich zog, sie hatte sich um einen Knopf geschlungen. Plötzlich sprang der Knopf ab und das Ende der Nudel schnellte mir ins Auge. Die Tränen schossen mir in die Augen. Ich hielt meine Serviette vor das Gesicht. Von allen Seiten wurden Ratschläge gegeben, wie man etwas aus dem Auge machen müsse. »Schneuzen, stark schneuzen«, erklärte der Mann mit der Troddel kategorisch. »Nach der Nase zureiben«, hieß es. »Überhaupt nicht reiben«, widersprach ein anderer. »Den Augendeckel aufheben«, riet wieder jemand. Endlich hatte ich die heimtückische Nudel erwischt. Dicke Schweißperlen standen mir auf der Stirn. Am liebsten wäre ich aufgesprungen und aus dem Saal gelaufen. Mir war das furchtbar peinlich. Die Leute am Tisch lachten verstohlen. Einige fragten, ob es jetzt besser sei. Plötzlich wandte sich der deutsche Mann mit markiger Stimme an mich. »Gedenken Sie länger hier zu bleiben, mein junger Freund?« Alles am Tisch beugte sich vor und schaute nach mir. Ich war noch immer mit den Füßen in die Nudeln verwickelt und suchte mich unbemerkt zu befreien. »Wohl nur auf Durchreise«, fuhr der Wollmensch hartnäckig fort. Jetzt hatte ich den linken Fuß frei. Die Nudeln hatten sich um das Stuhlbein geschlungen und hielten den rechten Fuß noch fest. Ein entzückendes Plätzchen hier droben. Mein Nachbar war ausdauernd. Ich hatte nun auch den rechten Fuß frei und atmete befreit auf. Wie bitte? Wollte ich mich gerade an den deutschen Herrn wenden, als der Junge mir gegenüber anfing, unruhig zu werden. Auf dem Tisch stand ein Aufbau mit Essig, Öl, Pfeffer, Salz und Senf. In der Essigflasche schwamm eine tote Fliege. Der Junge wollte die tote Fliege haben. Er wollte sie absolut haben. Der Vater sagte, das ginge nicht. Die Fliege gehöre dem Wirt. Erst als die Mutter ihm den Senftopf zum Spielen und ein Glas Rotwein zu trinken gab, war der Junge ruhig. »Der Junge langweilt sich«, erklärte die Mutter. Der Fisch wurde hereingebracht. Als die Reihe an mich kam, lagen auf der Schüssel nur noch einige Scheiben Zitronen und eine Flosse. Von gegenüber reichte man mir eine zweite Schüssel, auf welcher auch noch ein Kopf lag. »Schmackhaft, äußerst schmackhaft«, schmatzte der deutsche Herr und schob sich ein großes Stück mit dem Messer in den Mund. »Ich komme schon im 10. Jahr hier herauf«, fing der bärtige Mann noch kauend wieder an. 10 Jahre, mein junger Freund, 10 Jahre. Böllerknütz. Böllerknütz ist mein Name.« Er legte sich gegen mich und prustete mir ein Stückchen Fisch an die Backe. Wohlerzogen verneigte ich mich. »Schmitz, Herr Schmitz.«
»Oh, dann sind Sie wohl aus Kölle«, rief die dicke Dame mit der teuren Bluse über den Tisch. »In Kölle heißen alle Leute Schmitz.«
Sie wackelte wie eine galertartige Masse vor Lachen auf ihrem Sitz über ihr glänzendes Bonmot. Auch die anderen Leute am Tisch lachten. Nur die Damen mit den Knützchen und der Elfenbein- und Kamelbrosche lachten nicht. Sie hatten sich gerade Pillen in den Mund gesteckt und schluckten krampfhaft unter Vorschnucken des Kopfes.
»Doch nichts für Unjud«, fuhr die seidene Bluse fort. »Spaß muss sein, ne? Wir sind doch nicht umsonst die fidelen Rheinländer.«
»Ich bin nicht aus Köln, ich bin aus Düsseldorf«, klärte ich sie auf.
»Düsseldorf, das kenne ich doch auch, gewiss. Ich habe eine Tochter da verheiratet, Frau Neverding, die kennen Sie sicher.«
Das Gespräch wurde unterbrochen. Es wurden große Schüsseln mit seltsamen Dingen hereingebracht.
»Ah, Spätzli«, hieß es allgemein.
Man fing bei mir an. Ich hatte noch nie Spätzli gegessen. Ich war zu bang. Ich wollte mich nicht wieder blamieren, wie eben mit den Nudeln. Ich dankte.
»Oh, Sie nehmen keine Spätzli«, klang es vorwurfsvoll von allen Seiten.
Der Junge mir gegenüber steckte den Serviettenring in den Senftopf und einen Finger tief in die Nase.
»Der Bub langweilt sich«, klagte die Mutter. »Sonst ist er aber auch brav.«
Man brachte das Geflügel. Natürlich kam jetzt die Schüssel wieder zuletzt zu mir. 2 Ellenbogenstücke und ein Bürzel lagen noch auf der Platte. Böllerknütz hatte mir die letzten beiden ansehnlichen Stücke vor der Nase weggenommen. Er arbeitete an einem Rumpfstück. Er war wütend, da er merkte, dass er hereingefallen war. Es war nur Knochen. Erregt stach er auf das Stück ein. Er glitschte aus und der reichlich mit Soße befeuchtete Rumpf einer guten Ente flog mir in den Schoß. Nicht genug damit, warf Böllerknütz im Eifer, das Stück Vogel zu schnappen, mein gefülltes Rotweinglas um, so dass meine Hose auch hiervon einen guten Genuss mitbekam. Ich grinste und meinte taktvoll, »Och, das tut nichts.« Ein brauner, hässlicher Fleck als Insel in einem großen Rotweinmeer auf meiner feinen, weißen Hose. Der Junge mir gegenüber lachte aus vollem Hals und schrie,
»Der Onkel ist lustig.«
»Das sagt man nicht«, verwies ihn die Mutter. »Der Junge ist vorlaut«, ergänzte der Vater.
»Ist mich mal in Luzern im Schweizerhof passiert, ein Kleid von 800 Mark völlig verdorben«, sagte die Kölnerin.
Ich beteuerte fortgesetzt, dass das gar nichts mache. Der Junge langweilte sich schon wieder. Die Mutter sagte, »Der Bub langweilt sich. Überhaupt ist so eine Tafel eine Geduldsprobe für ein Kind.« Jetzt gab es Pudding. Gelatine-Pudding mit Waldbeerkompott. Der Junge schrie, er wolle ganz viel haben. Die Mutter packte ihm den Teller hoch voll. Ein Aufschrei! Der Teller des Jungen schlug plötzlich um und eine Handvoll Waldbeerkompott flog in hohem Bogen über den Tisch und traf mich mitten in das Gesicht. Prustend sprang ich auf. Meine Augen waren verklebt mit Waldbeeren. Ich strebte tastend der Tür zu. Eine hinterlistige Nudel, die ich noch am rechten Fuß hinter mir herschleppte, verwickelte sich in einen Schnürhaken des linken Stiefels. Ich geriet ins Stolpern und sauste gegen das Buffet. Ein Bohlenservice geriet ins Wanken und fiel vom Buffet auf mich. Gütige Hände nahmen sich meiner an und führten mich zur Tür. Das war eine monumentale Blamage. trotz allen Waschens und Reibens mit Bimsstein, mit Säuren, mit den schärfsten Seifen, trotz Bearbeitung mit der Wurzelbürste, mit der Strahldrahtbürste, mit dem Hobel, die Waldbeerschwärze ging nicht ab. Bedeutende Chemiker versuchten ihr Heil, Ärzte mussten ihre Hilflosigkeit eingestehen. Ich blieb von oben bis unten blau-schwarz. Ich bin bis heute noch immer schwarz im Gesicht. Ich lasse mich aber von Zeit zu Zeit kalken. So geht es einigermaßen.